Heute ist Montag, der 8.7. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. In Frankreich gewinnt das Linksbündnis und die Rechtsextremen wurden verhindert. Ja, wenn das mal nichts ist. Und auch in Großbritannien gab es eine Wahl und da hat Labour haushoch gewonnen und sich direkt wieder Europa angenähert. Aber dann sprechen wir auch nochmal über die EM und was es mit dem Wolfsgruß auf sich hat. Und Alice Weidel, die möchte die neue Kanzlerin werden. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, da sind wir wieder von zu Hause aus. Ich kann selbst kaum glauben, aber der Urlaub ist schon wieder vorbei. Wie schnell ging das denn bitte? Einmal weg und schon wieder da? Manchmal kann man das ja gar nicht glauben. Aber was man auch nicht glauben kann, das sind die News heute. Fangen wir damit doch direkt mal an, und zwar mit Frankreich, da wo ich ja gerade aus dem Urlaub herkomme. Leute, das sind richtige Good News und solche, die wir auch wirklich gebrauchen können. In Frankreich hat das Linksbündnis in der Stichwahl deutlich gewonnen und die Rechtsextremen mit Marine Le Pen sind nur auf dem dritten Platz gelandet. Wie crazy ist das? Ihr erinnert euch, Macron, der hatte ja die Neuwahlen überraschend nach dem wirklich großen Triumph der Rechtsextremen bei der Europawahl ausgerufen, und hätten die Rechtsextremen die absolute Mehrheit geholt, dann wäre Macron wahrscheinlich gezwungen gewesen, deren Parteichef Jordan Bardella zum Regierungschef zu ernennen. Ja, und so sah es nach dem ersten Wahlgang letzten Sonntag ja auch irgendwie aus. Da lagen die Rechtsnationalen nämlich deutlich vorn und waren nur knapp an einer absoluten Mehrheit vorbeigeschrammt. Und nochmal zur Erklärung, die Nationalversammlung, das ist eine von zwei französischen Parlamentskammern. Sie ist in der Gesetzgebung beteiligt und kann per Misstrauensvotum die Regierung stürzen. Ja, und landes- und europaweit war von einem Erstarken der Rechtsextremen in Frankreich gewarnt worden. Und während der EM gab es dann auch wirklich noch einen Appell des Kapitäns der französischen Fußballnationalmannschaft. Kylian Mbappé, der hat seine Landsleute explizit dazu aufgerufen, die Rechtsextremen nicht zu wählen und die Stimme zu verweigern. Zitat, es ist eine brenzlige Situation, wir dürfen nicht erlauben, dass unser Land in die Hände dieser Leute fällt. Ich hoffe, dass sich am Ergebnis noch etwas ändert und dass die Leute die richtigen Parteien wählen. Und so ist es auch gekommen. Das Linksbündnis und die Mitte-Macron-Partei, die haben sich zusammengetan. Im Vorfeld hatten mehr als 200 Wahlkreise die Bewerber der Regierungspartei sowie des Linksbündnisses ihre Kandidatur zurückgezogen, und zwar, damit sie einem anderen Kandidaten die Stimmen nicht wegnehmen. Das bedeutet, sie wollten damit verhindern, dass die Partei von Marine Le Pen einfach durchmarschieren kann. Das bedeutet, wenn jetzt diese drei Parteien also zur Auswahl waren und das Linksbündnis gesagt hat, wir haben ja nicht so gut abgeschnitten, aber die Macron-Partei hat ja super abgeschnitten, dann treten wir zurück und fordern unsere WählerInnen auf, dass sie die Mitte-Partei wählen. Und diese Strategie, die ist wahrscheinlich hier wirklich aufgegangen. Und es ist auch so, dass sich eine wirklich hohe Wahlbeteiligung abgezeichnet hat. Schon am Mittag lag sie so hoch wie zuletzt bei der Parlamentswahl 1981, und drei Stunden vor der Schließung der Wahllokale hatten dann bereits rund 60% aller Berechtigten ihre Stimme abgegeben. Zum Vergleich, das war beim letzten Mal zu demselben Zeitpunkt nur so 38%. Ja, die neue Volksfront, also die Linken, die kommen demnach auf 172 bis 215 von 577 Sitzen. Die Regierungspartei von Macron, die kommt auf 150 bis 180 Sitze. Und die Rechtsextremen aus der Partei von Marine Le Pen, aus der Rassemblement National, die bekommen nur so ungefähr 115 bis 155 Sitze. Das bedeutet aber auch, dass keine dieser Parteien eine absolute Mehrheit hat. Und da bleibt ja noch irgendwie so eine Frage: War der Schritt von Macron, Neuwahlen anzukündigen, jetzt doch richtig? Ich sag weiter nein. Das Regieren wird nämlich ganz schön schwer, nämlich auch dadurch, dass keine der Parteien eine absolute Mehrheit hat. Das bedeutet, es droht so eine politische Lähmung trotzdem. Denn künftig gibt es drei politische Blöcke. Einmal die Rechtsextremen, dann die Konservativen, also das Mittellager, und das Linksbündnis. Und Ministerpräsident Gabriel Attal, der hatte im Vorfeld der Wahl auch gesagt, also so Allianzen, so ad hoc mit der Mitte und den Linken, das können wir vor der Wahl vielleicht machen. Aber ob wir jetzt irgendwie so in Koalitionsregierung gehen, das wäre auf jeden Fall ganz schön neu. Ja, und sowas hat es bislang auch noch nie gegeben und könnte auch zu ganz schön Polarisierung noch führen. Wir werden also weiterhin schauen, wie Frankreich sich jetzt da einigen wird. Ja, auch Großbritannien hatte in der letzten Woche eine Wahl und da ist die Labour-Partei quasi einmal durch die Decke gegangen. Nach 14 Jahren haben die nämlich die Konservativen und damit auch den bisherigen Regierungschef Rishi Sunak abgelöst. Lemmy, das ist der neue Außenminister, der hat angekündigt, im Fall eines Wahlsiegs mehrere Verbündete rasch zu besuchen, und so war der am Wochenende auch direkt in Deutschland und möchte sich Europa wieder annähern. Und das haben sie dann auch direkt im Schnelllauf gemacht, und das Auswärtige Amt sagt dazu, Zitat, wir prüfen mit der neuen britischen Regierung, wie das Vereinigte Königreich auch wieder näher an die EU heranrücken kann. Ja, mit der EU will die Labour-Regierung einen thematisch weit gefassten Sicherheitspakt schließen. Er soll auch Bereiche wie Energie und Klima sowie eine engere Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigungsindustrie umfassen. Ja, und der neue Premier Keir Starmer, der hat dann auch direkt ein Vorhaben der konservativen Vorgängerregierung einkassiert. Großbritannien wird keine irregulären Migranten nach Ruanda abschieben. Bei den Plänen habe es sich nur um Symbolpolitik gehandelt, das sagte Starmer bei der Pressekonferenz in der Downing Street in London. Der Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei hatte im Wahlkampf schon gesagt, dass er dieses Programm sofort einstellen will, wenn er Premierminister wird, und hat er auch direkt gemacht. Sunak, das ist der Alte, der wollte Menschen, die ohne die nötigen Papiere nach Großbritannien kommen, ohne Rücksicht auf ihre Herkunft, in das ostafrikanische Land abschieben. Sie sollten in Ruanda Asyl beantragen, eine Rückkehr nach Großbritannien war ausgeschlossen und Gegner des Vorhabens sahen darin einen Bruch internationaler Verpflichtungen. Es ist ja auch in Großbritannien so, dass jedes Jahr dort zehntausende Menschen irregulär über den Ärmelkanal die britische Küste erreichen. Ja, und Sunaks konservative Regierung setzte dann darauf, dass sie diesen Ruanda-Plan umsetzen wollen und der sollte dann natürlich auch Migrantinnen abschrecken. Ja, der Deal mit dem ruandischen Präsidenten Paul Kagame, dem Kritiker Menschenrechtsverletzungen vorwerfen, hat die britischen Steuerzahler bisher mehrere hundert Millionen Pfund gekostet, obwohl gar nicht so viele Menschen dort angekommen sind. Denn im Gegenzug wurde auch kein Migrant gegen seinen Willen nach Ostafrika abgeschoben. Ihr merkt, auch in Großbritannien tut sich was. Und dann schauen wir mal zurück zu uns, zur Fußball-EM. Und da hören die guten News jetzt so ein bisschen auf. Die deutsche Mannschaft ist ja ausgeschieden und alle haben sich am Wochenende darüber gestritten, ob das ein Handspiel in den letzten Minuten auf der Seite von Spanien war. Und es gibt auch eine Petition, da haben über 300.000 Menschen unterschrieben. Ich habe dazu keine qualifizierte Meinung, weil ich mich mit Fußball einfach nicht auskenne. Wozu ich aber eine qualifizierte Meinung habe, ist der Wolfsgruß. Meri Demiral von der türkischen Nationalmannschaft, der schoss letzte Woche im Achtelfinale gegen Österreich 2 Tore. Und das zweite hat er dann bejubelt und dabei den Wolfsgruß gezeigt. Ja, und dieser Wolfsgruß, der drückt in der Regel die Zugehörigkeit oder das Sympathisieren mit der türkischen rechtsextremen Ülkücü-Bewegung und ihrer Ideologie aus. Und Demiral wurde dann auch für 2 Spiele von der UEFA gesperrt. Darauf haben die Fans dann total entsetzt reagiert und die Türkei hat auch gesagt, wir sind ja total empört, das geht überhaupt nicht, dass der gesperrt wird. Und sie sagen auch, dass das Urteil unverhältnismäßig sei. Bei der Türkei werde mit zweierlei Maß gemessen. Belege für diese Vorwürfe gibt es natürlich nicht. Und dann war es auch so, dass die Türkei und Deutschland gegenseitig die Botschafter einbestellt haben. Und Präsident Erdogan, der sagte auch Demirals Geste, dass es irgendwie nichts Außergewöhnliches. Und er ist auch direkt nach Berlin zum Spiel gefahren am Samstag. Und wen wundert's? Auch Mesut Özil, deutscher Weltmeister von 2014, der solidarisierte sich mit Demiral und teilte am Samstag ein Bild des Spielers beim Zeigen des Grußes bei Instagram. Beim Spiel saß Özil dann auch unmittelbar hinter Erdogan. Ja, der Autor und Pädagoge Burak Yilmaz, der erklärt den Gruß so: Das politische Programm der Grauen Wölfe sieht eine Türkei nur für Türken vor. Sie wollen eine homogenisierte Gesellschaft, in der Minderheiten verachtet werden. Ja, die rechtsextreme Bewegung habe es durch Demirals Unterstützung leichter, neue Anhänger zu rekrutieren. Also nochmal zu dieser Gruppe. Gibt es jetzt nur in der Türkei oder auch in Deutschland? Als Graue Wölfe werden Anhänger der rechtsextremistischen Ülkücü-Bewegung bezeichnet. In Deutschland wird diese vom Verfassungsschutz beobachtet, ist aber nicht verboten und diese Symbole sind auch nicht verboten. Die Voraussetzungen für ein Vereinsverbot, die sind ja hoch, das wissen wir alle. Die Zwecke oder Tätigkeiten des Vereins müssten Strafgesetzen zuwiderlaufen oder sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung richten. Die Grauen Wölfe gelten aber trotzdem als größte rechtsextreme Bewegung in Deutschland. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz rechnet mit 12.000 Anhängern. Und in der Türkei ist es so, dass die ultranationalistische Partei MHP ihre politische Vertretung ist. Und die sind ja Bündnispartner von Präsident Erdogan. Ja, und bei den Anhängern der rechtsextremen türkischen MHP-Partei, die sich selbst als Graue Wölfe bezeichnen, spielt das Zeichen offenbar auf den Mythos des blau-grauen Wolfes an. Dieser soll das urtürkische Volk der Göktürken aus einem Tal namens Ergenekon in die Welt hinausgeführt haben. Ja, so beschreibt es der baden-württembergische Verfassungsschutz. Ja, ganz schöner Mist also. Und am Samstag, der Treffpunkt der türkischen Fans vor dem Viertelfinale in Berlin gegen die Niederlande, der war dann auch nicht ganz so schön. Da wurde nämlich der Gruß gezeigt und die Berliner Polizei beendete dann auch einen Fanmarsch türkischer Fans, weil viele Menschen dort auch die Geste gezeigt haben. Und auch während des Spiels gegen die Niederlande, da zeigte die ZDF-Kamera, dass auch im Stadion ganz viele Menschen während der türkischen Hymne dieses Zeichen gezeigt haben. So schnell wird ein rechtsextremes Zeichen normalisiert. Und der Pädagoge und Autor Yilmaz sagte dann noch, es gibt viele, die sagen, der hat das nicht absichtlich gemacht. Es komme aber nicht auf die Absicht an, sondern auf die Wirkung. Und die ist, dass das volksverhetzend ist, dass das menschenverachtend ist und ein faschistisches Symbol voller Hass. Und auch der Journalist Erin Güvercin, der auch Mitglied der Alhambra-Gesellschaft ist, der sagte dazu, der Wolfsgruß wurde in der Türkei erst 1992 eingeführt, und zwar durch Alparslan Türkisch, der Gründungsfigur der türkischen rechtsextremistischen Bewegung. Dass der Gruß ganz klar das politische Symbol einer faschistischen Bewegung ist, habe Türkisch selbst ganz offen beschrieben. Wer diese Geschichte des Wolfsgrußes ausklammert, relativiert und verharmlost dieses politische Symbol der grauen Wölfe. Ja, zum Schluss möchte ich es nur ganz kurz anschneiden. Die Sommerinterviews auf ARD mit AfD Chrupalla und im ZDF mit Alice Weidel. Ich verlinke euch dazu gerne den Faktencheck, denn das ist das Wichtigste. Man kann das nicht ungefiltert anschauen. Und deswegen möchte ich auch nicht so viel dazu sagen, nur auf eines, auf das wir uns vorbereiten müssen. Zitat: Alice Weidel wäre eine sehr gute Kanzlerkandidatin, was ich auch unterstützen würde. Das sagt Chrupalla. Und da zitiere ich jetzt einfach mal den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der schrieb gestern Abend dazu: Weidel wünscht sich ernsthaft Trump als Präsident und unterstützt Putin im Kampf gegen unsere Demokratie. Sie will noch für den Verrat an den Interessen Deutschlands gewählt werden. Sie ist und bleibt eine Schande für Deutschland. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Ihr wisst, ich freue mich wie immer über jede Bewertung. Abonniert den Podcast, drückt auf die Glocke, schreibt was Schönes, wenn ihr Lust habt. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.